Wir haben ja ein, zwei Mal jetzt so gewisse Themen gehabt. Und ich werde heute ein ganz neues Thema anfangen. Und zwar werden wir mit euch die Geschichte von Nehemia anschauen. Ich liebe die Geschichte von Nehemia schon seit manchem Jahr. Ja, vor 11 Jahren, glaube ich, ist es gewesen, habe ich mal 6 Kapitel auf einmal predigt. Das geht das mal sicher 6 oder 7 Mal, bis ich gleich weit bin. Die Geschichte von Nehemia ist extrem faszinierend für mich. Die gefällt mir seit langer, langer Zeit. Mein Kleinst liebt das Lied, das Don Francisco geschrieben hat über ihn, will es immer wieder hören. Nehemia ist ein ganz spezieller Mann gewesen, und wir werden es wirklich anschauen. Und ich werde euch wirklich heute relativ viel vom Rahmen, vom Kontext von dieser Situation noch geben. Damit ihr wisst, wenn, wer, wie, wo, was das war. Und was interessant ist, ich habe eine gute englische Übersetzung, die immer so spannende Zusammenfassungen schreibt, auf all diesen Charakteren in der Bibel. Und da hast du immer so, was hat er ausgezeichnet, was sind seine Stärken gewesen, was sind seine Schwächen gewesen, was sind Sachen gewesen, die man können lernen aus seinem Leben. Und der Nehemia hat eine interessante Charakteristik, wenn du das anschaust, der Nehemia hat nämlich nur Stärken. Du findest beim Nehemia, und es ist so, wenn Geschichte liest, findest du keine Schwächen, die irgendwie jetzt in der Bibel dargelegt werden. Im Gegenteil, er hat einen extrem guten Ruf. Und wie er das gemacht hat, ist absolut spektakulär. Und Nehemia ist für mich ein absolut perfekter Stereotyp, wenn es darum geht, der Weg vor der Wiederherstellung. Nehemia ist ein super Bild, um zu zeigen, wie die Wiederherstellung funktioniert im Menschenleben. Und wir werden die Geschichte anschauen und ihr werdet es merken, es geht darum, etwas wieder richtig herzustellen. Und Nehemia hat es absolut souverän gemacht. Absolut genial. Und wir können extrem viel lernen aus dem, wie er das gemacht hat, wo er gegangen ist und die Stadtmauer von Jerusalem wieder aufgebaut hat. Kannst du mir mal die Zeittafel einblenden? Wenn ich mal mit der Zeittafel ein bisschen zeige, in was für einem Zeitfenster sich bewegen und wo die Geschichte von dem Nehemia stattfindet. Sehr schön. Das ist die Zeitachse 540 bis 420 vor Christus, in der Zeit der Geschichte vom Volk Israel. Das Volk Israel hat ja um 1000 bis 1040 vor Christus Saul und David als Könige gehabt. Und dann sind die Könige gekommen bis zum Zeitpunkt 579 vor Christus. Und dann ist der Nebukadnezar gekommen aus Babylon, hat Israel gefangen genommen und hat es weggeschickt auf Babylon. Und Jeremia hat gesagt, es wird 70 Jahre gehen, bis er wieder zurückkommen kann. Und nachher sehen wir jetzt hier, dort hat es angefangen, dass sie langsam sicher zurückgehen können. Um 530 herum ist die erste Gruppe zurückgegangen. Und Nehemia hat damals noch gar nicht gelebt, das hat es überhaupt nicht gegeben. Und sie sind zurückgegangen und haben nachher, und darum sage ich, das ist ganz, ganz extrem wichtig, mit dem Wichtigsten angefangen. Und zwar mit dem Tempel. Das ist das Erste, was sie hergestellt haben. Und das ist auch entscheidend im Zusammenhang mit der Geschichte von Nehemia. Der Nehemia geht von dort aus, wo ein Mensch Jesus Christus, wenn man das jetzt übertragen, Jesus Christus schon kennt. Die Wiederherstellung vom Tempel ist die Wiederherstellung vom Zentrum vom Geist. Das heisst, wenn wir hier von Wiederherstellung reden, reden wir auch ganz, ganz stark davon, wie ein Mensch wiederhergestellt werden kann, nachdem er Jesus Christus kennengelernt hat. Der Punkt ist der, ohne das Zentrum, ohne den Tempel, ohne die Offenbarung vom Heiligen Geist, dass wir die Rettung von Jesus Christus brauchen, gibt es keine richtige Wiederherstellung. Das ist ganz, ganz wichtig. Zuerst brauchen wir Jesus Christus als unseren Retter und Heiland. Um das herum wird es nie gehen. Das ist immer das Zentrum. Und das ist zuerst, was sie gemacht haben. Und es ist spannend, traurig spannend. Sie sind gekommen, haben angefangen am Tempel bauen und dann haben sie fast 20 Jahre Unterbruch gehabt. Wirklich lang. Sie waren entmutigt gewesen. Sie haben irgendwo keinen Mumm gehabt, keine Motivation. Sie waren angegriffen gewesen, ständig von aussen, oder? Und dann haben sie etwa 20 Jahre später, gut, haben sie dann schlussendlich endlich den Tempel wieder vervollständigen, oder? Und ich sagte jetzt so, Esther war gerade das Thema, gell, da in Chilenoben. Das ist, Esther war wieder gewesen, zur Zeit nach dem Tempelaufbau von dem her. Und nachher ist es relativ lang gegangen, wieder 40 Jahre länger. Das heisst, 460 vor Christus ist der Esra nachher zurück mit einer Gruppe von Leuten. Das Buch Esra und Nehemia war ein Buch gewesen, früher. Ursprünglich, in der ursprünglichen Schrift, war das nur ein Buch gewesen. Die haben zusammengehört. Die haben auch extrem gut zusammengepasst, natürlich. Und das ist bereits 120 Jahre, nein, 140 Jahre nach dem Anfang der Gefangenschaft. 70 Jahre nach dem Ende der Gefangenschaft ist das gewesen. Also schon eine lange Zeit eigentlich. Und dort war einfach ein Darben zu Israel gewesen. Sie hatten einen Tempel gehabt. Sie hatten keine Stadtmauer gehabt. Ihre Häuser waren schlecht weg gewesen. Es ist überhaupt nicht gut gegangen. Und nachher, dort in dieser Zeit irgendwo 444 vor Christus, ist nachher die Zeit des Nehemia angebrochen. Der Nehemia ist das letzte Buch, historisch gesehen, aus dem Alten Testament. Also das jüngste von dem her. Das letzte Buch, wo war, der Prophet Malachi war ein bisschen vorher, und Nehemia ist das letzte Buch vom Alten Testament. Bevor die Zeit der Makkabäer kommt und nachher schlussendlich irgendwann die Zeit des Neuen Testaments, beziehungsweise die Zeit, wo das Neue Testament geschrieben worden ist. Kannst du mir mal das Bild zeigen? Da? Es gibt so ein schönes Bild, wie die Stadt Jerusalem damals etwa könnte ausgesehen haben. Nicht die Stadtmauer, sondern das Bild, ich glaube, das eins. Genau. So hat das etwa ausgesehen damals. Das war die Stadt Jerusalem gewesen. Der Unterteil bis dort zu dem grossen Tempelberg ist der Anfang der Stadt Jerusalem. Und David hat nachher den Tempelberg obendran erweitert. Und die Stadtmauern damals, die waren völlig zu Hutus und zu Fetzig und all die Tore kaputt. Und wir werden das Bild sicher noch ein, zwei Mal anschauen. In der nächsten Zeit wieder sehen wir nachher auch, was der Nehemia genau gemacht hat. Das tue ich jetzt noch nicht verraten. Die Details, die kommen auch dann noch. Kannst du mal weitergehen? So hat es ausgesehen. Der Unterteil da, das da hier, das war ursprünglich Jebus, die Davidstadt, wo er von Jehu erobern hat. Der Oberteil, der Innerteil, geht nicht ganz auf, kommt jetzt nicht aus Nassus, das würde ich. Das war nicht der weitere. Und das andere, das ist jetzt die heutige Altstadtmauer, aussen dran. Von dem her, so wie es Mauer ist momentan. Und Mauer in der damaligen Zeit von der Stadt, ist absolut entscheidendst gsi zum Überleben. Absolut entscheidendst. Eine Stadt ohne Mauer war absolut freiwillig. Eine Stadt ohne Mauer konnte man einfach einnehmen wie nichts. Das heisst, wenn du keine Stadtmauer gehabt hast, bist du einfach allen Überfällen von außen permanent ausgesetzt gsi. Das war mega wichtig. Und man sieht das so gut in der Geschichte des Alten Testament immer wieder, wie sie entsprechend die Stadtmauer erobert haben. Und wenn sie Stadtmauer hatten, war die Stadt gefallen. Und das ist die Situation. Jerusalem, der Hunger dort, wie der Hammer ein Stück weit, dieser Teil hatte eine absolut desolate Stadtmauer gehabt und alle Tore waren futsch. Und der Nehemia, der war ein Mann, der unter dem Perserkönig Artaxerxes gelebt hat. Grosse Könige waren zur damaligen Zeit, mit extrem viel Einfluss. Das waren nicht so kleine Könige, die hatten echt Macht auf dieser Welt, die Leute. Und zwar richtig Macht. Die haben die ganzen Bereiche von China bis über Richtung Europa, weiter in die Türkei und so weiter, das hat alles ihnen gehört. Die haben also wirklich Einfluss gehabt. Und unter diesem König hat er gelebt und war ein Jod gewesen, von Abstammung her, hat aber Jerusalem noch gar nie gesehen in seinem Leben. Und das ist jetzt die Situation, wo die Geschichte von Nehemia anfängt. Und ich gehe dann auf diverse Details vom Anfang. Jetzt möchte ich noch ein paar Sachen zu dieser Geschichte sagen.
Ja, der Nehemia hat in dem Persien gewohnt, hat einen sehr guten Job gehabt, war Mundschenk bei dem König. Also eine absolute Vertrauensperson von dem König. Klar, wenn der König jemanden vergiften wollte, wäre er vorher gestorben. Aber er war der, den der König hätte vergiften können. Dort nimmt man eine absolute Vertrauensperson, der zuletzt noch den Wein probiert. Weil das ist der Einzige, der nachher noch etwas rein tun kann. Also, Schwöcker hat ein gutes Leben gehabt, ist dort hin. Jerusalem hat ihm eigentlich gar nicht viel gesagt, weil er im Exil auf die Welt gekommen. Er war einfach jung, das war gerade alles gewesen. Das ist wie, wenn mir jemand sagt, Iris, wie im Emmental, hat es Überschwemmungen gegeben. Ja, ja, das ist schon mein Heimatort, aber ich war noch kaum einmal da gewesen. Und so hat mir im Nehemiah erzählt, Jerusalem geht es nicht gut. Sie haben keine Stadtmauer, es ist nicht gut. Und ich merke, der Nehemiah hat einfach können sagen, oh, es tut mir Hände leid. Jetzt tut mir wirklich leid, das zu hören. Und wäre ironisch gewesen. Aber eine Leidenschaft ist auf den Nehemiah gekommen. Er hat angefangen zu fasten, er hat angefangen zu rennen und hat etwas machen wollen. Und dort merke ich, dort begeistert mich der Mann. Er hat eine Leidenschaft bekommen für etwas, was Jesus tun will. Und das will Jesus auch von dir. Er will dir eine Leidenschaft geben ins Herz. Wir haben zwei Möglichkeiten, immer wie wir können uns einfach um uns selber kümmern. Je nachdem haben wir es auch nicht schlecht, sind vielleicht nicht gerade Mundschenk, aber unser Leben läuft vielleicht nicht schlecht. Wir gehen arbeiten, wir haben unseren Lohn, wir können unser angenehmes Leben machen, die Stube schön einrichten, einen grossen Fernseher kaufen und Movie schauen am Abend. Und uns einfach um unser eigenes Leben drehen, um unsere eigenen Sorgen. Oder wir können uns eine Leidenschaft geben von Jesus für irgendjemanden. Sei es für eine kaputte Stadtmauer, sei es irgendeine Menschengruppe, sei es für Asylanten, sei es für Kinder, sei es für Jugendliche, sei es für Prostituierte, sei es für unsere Nachbarn, sei es für irgendjemanden. Aber hast du eine Leidenschaft in deinem Herzen? Oder drehst du dich einfach um deine eigenen Sorgen und Sachen? Um deine Finanzen, um deine Sorgen, um. Und diese Leidenschaft ist beim Nehemiah eingefahren. Es ist einer gekommen und hat gesagt, denen geht es nicht gut. Und er ist auf die Knie und hat gewusst, hey, ich will etwas verändern. Er hat keine Der König fragt ihn später, warum der Jerusalem? Er hätte nicht können sagen, ja, die habe viele Freunde oder ich habe die mega gern oder was auch immer. Früher haben wir es dort einmal gut gehabt. Er hätte nur können sagen, von meinen Urvorfahren sind Knochen dort begraben. Das war alles, was ihm verbunden hat mit dieser Stadt. Die Knochen von seinem Urgroßvater, es waren etwa drei Generationen dazwischen, waren die. Das war alles. Manchmal meinen wir, wenn wir eine Leidenschaft haben für etwas, wir mögen mega verknüpft sein mit dem. Und. Und nachher muss alles smooth laufen und sonst machen wir nicht mehr mit. Oh, das war nicht so. Der Nehemiah hat sich eingesetzt für die Stadt. Als die Stadt, das kommt dann nachher noch. So viele Angriffe, so viele Leute haben das nicht wollen, so viel ist ihm im Weg gestanden. Und er hat sich nicht von abhalten. Jesus will unsere Leidenschaft ins Herz geben, will, dass wir etwas umsetzen. Und dann werden Angriffe kommen. Das ist auch ein Gesetzter. Oder wir sind nicht am richtigen Werk unterwegs. Und der Nehemiah hat wirklich die Leidenschaft. Und ich merke, das wünsche ich mir. Die Leidenschaft ins Herz ziehen. Und es gibt die zwei Möglichkeiten. Entweder haben wir eine Leidenschaft oder wir drehen uns um uns selber. Und Jesus sagt ganz klar, alle eure Sorgen werfen auf mich. Ich sorge euch um euch. Wir müssen uns nicht um uns selber sorgen. Jesus sagt, hey, setz dich frei, ich sorge dich um deine Sachen. Er übernimmt unser eigenes und sorgt sich bestens um uns. Mehrere Versprechen. Trachtet zuerst nach meinem Reich, es wird euch alles andere zufallen. Oder wir können einfach innenpolitisch alles selber richtig herreihen. Und einfach für uns schauen. Und die Leidenschaft, die uns der Herr geben will, nicht nehmen. Oh, es tut mir wirklich mega leid, Gott schlecht Jerusalem. Wenn er noch weiter gegangen ist, hätte er vielleicht noch gesagt, ich bete dir am Abend. Wenn ich dir den Wein fertig eingeschenkt habe, hat er vielleicht schon ein bisschen zu viel am Kappen gehabt, aber dann bete ich dir. Und ich merke, ja, können wir. Aber der Herr will uns eine Leidenschaft geben. Eine Leidenschaft für etwas, für jemanden. Fragt der Herr, wo soll ich eine Leidenschaft bekommen? Und unser Leben macht so einen Unterschied. Vom Nehemiah hat man nie mehr geredet, wenn er einfach gesagt hat, oh sorry, es tut mir Hände leid. Da wäre einfach ein Jod gewesen, hat einen guten Job gehabt, war im Exil gewesen. Ja, da wäre über die Bühne, ins Grab und man hat ihn nie mehr erwähnt. Was willst du mit deinem Leben? Willst du eine Leidenschaft in deinem Herz für jemanden und für etwas? Bist du bereit, einen Preis zu zahlen für jemanden? Oder ist es dir einfach wichtig, dass es mit deinem Job stimmt, dass dein Leben stimmt und dass es dort schön aufgeht? Und dort hat mich dann Mia begeistert, einfach zu merken, hey, der ist eingefahren. Einfach Jerusalem geht schlecht, ist so etwas von in die Mitte getroffen bei ihm. Er ist auf die Knie, hat angefangen zu beten und hat den Weg gesucht. Mit dieser Leidenschaft. Er wusste, irgendwie muss er weggeben. Hat etwas riskiert und ist nachher auch gegangen. Er hat nichts überstürzt. Es ist nachher eins nach dem anderen gekommen. Es ist eine Zeit gegangen, bis er dem Perserkönig gesagt hat, dass er jetzt gerne jemand anders arbeiten würde. Nicht mehr probieren, sondern einen anderen Auftrag hat. Das hat seine Zeit gebraucht, aber er ist dran geblieben. Und hat die Leidenschaft leben in sich. Und das wünsche ich mir einfach eine Leidenschaft. Eine Leidenschaft im Herz. Und nicht ein ewiges Drehen um meine eigenen drei Sachen.
Genau. Und jetzt wollen wir das im Detail anschauen, wie der Nehemia schlussendlich den Weg beschritten hat. Und wir werden heute gar noch nicht weit kommen. Im Bereich von Bewegung. Aber es ist extrem entscheidend. Der Anfang von Nehemia ist ein absolutes Paradebeispiel, wie man ein Projekt überhaupt angeht. Wie man das Projekt Wiederherstellung in unserem Leben auch richtig angeht. Oder im Leben von jemand anderem. Je nachdem. Nehemia 1,1-11. Man kann euch den Abschnitt mal lesen und dann den genauer anschauen. Dies ist die Geschichte Nehemias, des Sohnes Hachalias. Es geschah im Monat Kislev des 20. Jahres, als ich in der Festung Susa war. Da kam Hanani, einer meiner Brüder, mit einigen Männern aus Juda. Und ich fragte sie, wie es denn den Juden ginge, den Entronnen, die aus der Gefangenschaft zurückgekehrt waren, und wie es Jerusalem ginge. Und sie sprachen zu mir, die Entronnenen, die zurückgekehrt sind aus der Gefangenschaft, sind dort im Lande in großem Unglück und in Schmach. Die Mauern Jerusalems liegen zerbrochen und seine Tore sind mit Feuer verbrannt. Als ich aber diese Worte hörte, setzte ich mich nieder und weinte und trug Leid tagelang und fastete und betete vor dem Gott des Himmels und sprach, ach Herr, Gott des Himmels, du großer und furchtbarer Gott, der da hält den Bund und die Treue denen, die ihn lieben und seine Gebote halten. Lass doch deine Ohren aufmerken und deine Augen offen sein, dass du das Gebet deines Knechtes hörst, dass ich jetzt vor dir bete, Tag und Nacht für die Israeliten, deine Knechte, und bekenne die Sünden der Israeliten, die wir an dir getan haben. Und ich und meines Vaters Haus haben auch gesündigt. Wir haben übel an dir getan, dass wir nicht gehalten haben, die Gebote, Befehle und Rechte, die du geboten hast, deinem Knecht Mose. Gedenke aber doch des Wortes, das du deinem Knecht Mose gebotest und sprachst, wenn ihr mir die Treue brecht, so will ich euch unter die Völker zerstreuen. Wenn ihr euch aber zu mir bekehrt und meine Gebote haltet und sie tut, so will ich auch, wenn ihr versprengt werdet bis an des Himmels Ende, euch dort doch von da sammeln und euch wiederbringen an den Ort, den ich erwählt habe, damit mein Name dort wohne. Sie sind ja doch deine Knechte und dein Volk, das du erlöst hast durch deine große Kraft und mächtige Hand. Ach Herr, lass deine Ohren aufmerken auf das Gebet deines Knechtes und auf das Gebet deiner Knechte, die von Herzen deinen Namen fürchten. Und lass es deinem Knecht heute gelingen und gib ihm Gnade von diesem Mann, denn ich war des Königs Mundschenk. Das ist der Anfang der Geschichte von Nehemia. So hat es angefangen. So hat sein Weg angefangen, wo schlussendlich dazu geführt hat, dass in Jerusalem und Israel extrem viel passiert ist. Das ist ein ganz spannender Anfang. Ich finde es so interessant, es ist ein Gebungsbuch, um zu wissen, wo es herkommt, wenn das passiert ist und wo er herkommt. Der erste Vers schlüsselt ziemlich alles auf. Es ist klar definiert, wenn, wo, wer er war, wer sein Vater war. Und er war dort, und hat offensichtlich, wie man sieht, im Vers 11 eine Aufgabe gehabt als Mundschenk. Das haben wir jetzt so gut gesehen, er war eine absolute Vertrauensperson. Er war der Letzte vor dem König, wenn es ums Essen gegangen ist. Du hast extreme Macht in dieser Position. Selbst wenn du eigentlich keinen grossen Namen hast. Aber als Mundschenk stehst du genau beim König und kannst dem Mann das Leid werken, wenn du willst. Und zwar ganz einfach. Oder du kannst wieder Nehemia die Aufgabe wirklich treu machen und eine gute Stellung haben. Das werden wir dann merken, dass er das definitiv gehabt hat. Einfach in dem, was wir machen, eine saubere Bühne zu machen. Das hat er gemacht. Das ist mal wichtig. Das ist also ein Kriterium der neuen Zeit, was ein bisschen darum geht, wenn jemand irgendeine Leitungsaufgabe oder irgendetwas will. Er muss anständig arbeiten. Das ist ganz wichtig. Er muss anständig arbeiten. Wer nicht anständig arbeitet, hat auch im Reich Gottes nichts verloren mit grossen Aufgaben. Ganz wichtig. Er hat anständig gearbeitet. Und nachher war es so. Ein Teil von Volk Israel war in Israel wieder. Und ein Teil von Volk Israel war immer noch in Babylon. Und da hat es natürlich Verkehr gegeben, hin und her. Die sind hin und her gereist, die Wils. Und ist wieder eine Gruppe von Männern zurückgekommen. Mal von Jerusalem zurück in die Festung Susa, auf Babylon dort rein. Und die kommen, so oder so, die kommen in einen Weg. Es kommt einfach plötzlich einer zurück. Und jetzt bereits fährt die entscheidende Richtung an, wenn wir im Business von Wiederherstellung dabei sein wollen. In unserem eigenen Leben, im Leben von anderen Menschen. Er hat Interesse gehabt. Er hat Interesse gezeigt an dem, was der Hanani zu erzählen hatte. Er hat Interesse gehabt an dem, was der Mensch, der jetzt einfach gekommen ist, erzählt hat. Und mit dem fängt es an. Habe ich Interesse an meinem Umfeld? Habe ich Interesse an meinem Umfeld? Oder schaue ich einfach, dass mein Leben stimmt? Und der Nehemia war der als Mundschenk. Und hat einfach wissen, weil wir wissen, wie geht es diesen Leuten, die jetzt zurück sind und wie geht es? Das ist interessant. Ich finde das so spannend. Und ich fragte sie, wie es den Juden ging, die in Tronti aus dem Gefangenenquartier war, und wie es Jerusalem ging. Das finde ich spannend. Warum fragt er nach einer Stadt überhaupt? Warum fragt man nach einer Stadt? Man fragt nur nach einer Stadt und nach einem speziellen Ort, wenn man weiss, was der Ort für eine Bedeutung hat. Und der Nehemia hat offensichtlich anhand von dem, was er betet, gewusst, wo der Ort vom Herrn ist. Das ist unser Vorteil heute, den brauchen wir nicht mehr. Sondern, der ist überall, das ist der Vorteil. Und er wollte wissen, wie es dem Ort geht, wo der Herr gewohnt hat. Der Gott von seinen Vorvätern. Und offensichtlich war ihm der Gott wichtig. Wirklich wichtig. Und fragt dann eben, wie geht es denen und wie geht es dieser Stadt? Und dann kommt die traurige Antwort, es geht ihnen einfach total beschissen. Es geht ihnen wirklich schlecht. Sie sind in grossen Elend, sie sind in grosses Unheil und die Stadtmauer ist völlig futsch. Und das Interesse, das er hatte, war offensichtlich sehr aufrichtig, weil er reagiert dann ganz, ganz interessant auf das Ganze. Und zwar, als er es gehört hat, das ist das Spannende. Als er gehört hat, wie schlecht es dieser Stadt geht, hat er angefangen zu rennen. So unmännlich, he? Ehrlich, wie kann man nur? Er hat angefangen zu rennen für die Stadt und für die Leute dort. Und da sieht man, dass er echt ergriffen war von einer aufrichtigen Not von diesen Menschen, wo er gesagt hat, hey, da muss etwas gehen. Da muss etwas passieren. Die Not, das ist absolut Elend. Und da ist jetzt die grosse Frage, die sich dann stellt, dass es um die Wiederherstellung geht, hey, mir eine Not. Wird die Not von jemand anderem wirklich zu mir eine Not? Wird das, was die anderen für Stress haben, auch zu meinem Stress? Da sind wir wirklich von Anfang Gedanken machen darüber. Dass wir mit dem Herr von darüber reden. Und das hat Nehemia gemacht. Er ist gegangen und hat nachher betet. Und zwar hat er betet und gefastet tagelang. Also nicht nur so, Herr, bitte, mach, dass es besser wird. Amen. Ja, schon gut, aber er hat echt ein Anliegen gehabt. Und das ist etwas, was mir auch ganz wichtig ist. Wenn wir im Business von Wiederherstellung wirklich auf den Fuß fassen, was etwas vom Coolsten ist, was es überhaupt gibt. Menschen wissen das. Die, die ein bisschen wieder sind, wissen, es ist etwas vom Coolsten, wenn man wieder hergestellt wird. Dann müssen wir dranbleiben. Und dann müssen wir beten und unser Anliegen wirklich vorher bringen, und zwar immer und immer wieder. Und das hat Nehemia gemacht. Und er hat betet, mehrfach betet, und einmal hat er so betet wie hier. Und zwar offensichtlich an dem Tag, wo er dann etwas hat sagen wollte. Oh. Und was er hat immer ähnliches gebetet, bis auf den letzten Satz. Den hat er auch nicht jeden Tag gebetet. Vielleicht zwar auch, bis er gespürt hat, dass es der richtige Zeitpunkt ist. Das ist etwas anderes. He? Ich finde es spannend, heisst es hier, oder? Und lass es deinem Knecht heute gelingen, oder? Und ich will mit euch wirklich sein Gebet anschauen. Weil sein Gebet hat ein paar extrem entscheidende und wichtige Elemente. Und ich habe das Gefühl, die braucht es wirklich. Wir können nicht einfach drauf losbeten, wenn wir wirklich etwas wollen. Es hat ein paar ganz entscheidende Elemente drin. Und das erste Element fängt ganz, ganz vorne an, Vers 5. Ach Herr, du Gott des Himmels, du großer und furchtbarer Gott, der da hält den Bund und die Treue, die in deinen Lieben seine Gebote halten. Der Nehemia hat damit angefangen, dass er anerkennt, was für ein grosser Gott der Herr ist. Siehst du, du bist ein grosser, furchtbarer Gott. Und unser Gottesbild ist immer so etwas ganz Interessantes. Da gibt es extrem viele Möglichkeiten. Es gibt Möglichkeiten von einem Daddy. Wenn jemand so betet, gibt es mir immer Hühnerhaut. Es ist für mich unangebracht. Für mich. Wenn jemand so betet, darf er gerne so beten. Für mich ist es unangebracht. Wenn jemand betet in aller Panik vor dem Herrn, ist es auch komplett unangebracht. Als der Drohfinger Gottes, der immer nur straft, das ist nicht so. Aber Gott ist Gott. Und Gott hat jegliche Ehrfurcht und Würde und Anerkennung verdient. Und das reicht für mich nicht. Das ist der Punkt. Das ist zu wenig Anerkennung von seiner Grösse, von seiner Macht. Wir beten zu einem allmächtigen Gott, der die Erde geschaffen hat und alles im Sack hat. Es ist so wichtig, dass wir mit der richtigen Herzenshaltung zu unserem Gott beten. Er ist auch nicht unser Selektautomat. Wo wir dafür beten, dass alles sofort kommt und passiert. Das ist auch so wichtig. Gott ist Gott. Und er ist allmächtig. Aber er ist auch Gott aus Liebe. Und irgendwie durch das Verwichten und die Spannung kann ich aushalten, dass er wirklich der Gott von der Liebe ist und trotzdem der Gott von der Allmacht. Und was er macht, das macht er zu unserem Wohl. Und was schief geht, kommt nicht von ihm. Oder? Und das ist ja spannend, er sagt dann auch, hey, du grosser, furchtbarer Gott. Und geht dann weiter mit einem ganz anderen, der einfach so treu ist zu denen, die deinen Gebot gefolgen. Ich finde es so spannend, er bringt es zusammen in einem Satz. Du grosser, furchtbarer Gott, der so unglaublich treu ist, denen, die dir hören. Das da hier mit Treue, die denen hören, hat überhaupt nichts mit Angst und Schrecken zu tun. Der grosser, furchtbare Gott schon ein bisschen. He? Und er bringt sie in einem Satz zusammen, die ganze Breite Gottes ein Stückchen zu deklarieren. Und das ist so wichtig. Wir müssen beides. Wir müssen seine Liebe wirklich erkennen und müssen seine Allmacht und seine Souveränität wirklich auch erkennen. Es braucht unbedingt beides. Wenn wir es einen Weg lassen, tun wir Gott absolut Unrecht. Es braucht beides. Und der Nehemia hat genau gewusst, was für einen Gott er hat. Ein Gott, der extrem treu ist und sein Volk erwählt hat und andererseits wirklich einfach alle Macht hat in dieser Welt. Und zu diesem Gott hat er gebetet, oder? Und nachher fährt er an. Und übrigens, beten, werdet ihr merken, ist etwas extrem Wichtiges im Leben von Nehemia. Eines der absolut zentralsten Elemente im Leben von Nehemia ist, dass er extrem viel gebetet hat. Immer wieder und auch wieder nach Kurzsituationen. Immer wieder. Ja, werden wir nächstes Mal das schon sehen. Und dann sagt er, Herr, los und schau bitte. Ich finde es interessant, wie häufig beten wir, wenn wir beten, wirklich mit dem Anliegen, dass der Herr erhört. Wir beten einfach drauf los, Herr, danke, mach du doch. Und er sagt, Herr, bitte, bitte, lass mir zu. Bitte, lass mir zu. Ich finde das spannend. Und das ist eine ganz spannende Haltung im Gebet drin. Und er sagt, Herr, bitte, lass mir zu. Hör, was ich sage. Und nachher, mit was fällt er an? Mit was Vater wirklich beten? Herr, vergib uns unsere Fehler. Der Nehemiah hat schon gewusst, um das er es betet. Er hat genau gewusst. Er hat gesagt, wenn ihr euch zu mir dreht, wenn ihr euch zu mir dreht, dann werde ich euch wieder sammeln. Was heisst zu mir drehen? Buß tun. Umkehren, umdenken, weil wir unserer Tümme im Herden vorgeschickt sind. Ist es zuerst das Wichtigste, dass wir Buße tun über dem, dass wir schief gelaufen sind. Und wenn wir das machen, dann kann der Herr etwas machen. Das ist mir so wichtig. Denkt nicht, dass der Herr immer etwas macht, wenn wir unserer Sünde bleiben hocken. In unseren Fällen. Es tut mir leid, es geht nicht. Gott ist heilig. Und heilig und Sünde geht nicht zusammen. Aber der hat ganz klar gesagt, wo er sagt, los, kommt zu mir, ich vergibe euch alles. Ich vergibe euch alles. Es gibt nichts, was ich nicht vergeben kann. Aber wenn wir etwas von ihm wollen, dann müssen wir super sein. Dann müssen wir wollen, umdenken und das, was wir schief gemacht haben, wirklich bekennen. Und ich finde es interessant, das hat hier so spannend, dass deine Knechte, für die sind deine Knechte, und bekenne die Sünde der Israeliten, die wir an dir getan haben. Es ist interessant, die Sünde der Israeliten, die wir an dir getan haben. Ich finde es so interessant, wie er Fürbitte tut und sich einschließt. Nachher, oder? Und dann geht er sogar noch weiter, sogar mein Haus und ich, wir haben gesündigt. Vergib uns unsere Fehler. Zu unser Vater im Himmel, wie fällt es an? Geheiligt werde dein Name, dein Reich komme, dein Wille geschehe. Er tut genau so anfangen. Er fängt mit der Deklaration von der Grösse vom Herrn an, sagt, los, du bist es. Und lass mir doch jetzt einfach zu. Und mit dem lass mir zu, sagt er auch, lass mir zu, aber mach du das, was du für richtig findest. Und nachher, und vergib uns unsere Schuld. Genau das. Das kommt nachher auch wieder vor. Genau hier. Ist auch wieder drin nachher, oder? Und er sagt dann, spannend, wir haben übel an dir getan. Und dann ist er präzis geworden. Weißt du, er hat nicht so gesagt, ja, wir haben Fehler gemacht, Herr. Vergib uns. Nein. Er sagt explizit, wir haben deine Gebote nicht gehalten, wir haben auf deine Befehle, deine Rechte, das ist interessant, wo du Mose gehst, haben wir nicht geachtet. Wir haben uns an diesen und diesen Punkten vertan. Er wird präzis in der Aussage von seinen Gebeten. Oder? Und du nicht einfach so etwas Generelles beten, damit es betet ist, von dem her. Und jetzt, wo er Gott anerkannt hat, in seiner Stellung, in seiner Grösse, und die Fehler vorhergebracht hat, das, was schiefgegangen ist, vorhergebracht hat, kommt er und sagt, Gott, du hast doch gesagt. Gott, du hast doch gesagt. Und der Herr hat es gern, wenn man an seine Versprechen erinnert. Der Herr liebt es, wenn man an seine Verheißungen erinnert. Das ist wichtig. Oder? Und er sagt dann hier Folgendes. Gedenke aber doch des Wortes, das du deinem Knecht Mose gebotest und sprachst. Und er kommt dann schon mit dem Richtigen. He? Wenn ihr mir die Treue brecht, so will ich euch unter die Völker zerstreuen. Das hat er gesehen, das haben wir gemacht. Und jetzt sind wir zerstreut. Ein Teil sind in Jerusalem, ein Teil sind irgendwo im Krut, ein Teil sind in Babylon und wir sind verhühnert. Das Volk ist irgendwo verhühnert. Oder? Aber, nachher weiter eben, wenn ihr euch aber zu mir bekehrt und meine Gebote haltet und sie tut, so will ich euch, auch wenn ihr versprengt werdet bis ins Himmelsende, euch doch von da sammeln und will euch bringen an den Ort, den ich erwählt habe, damit mein Name dort wohne. Und das ist Jerusalem. Das ist Israel. Und auf das sagt er, du hast doch gesagt, du verstreust es, wenn wir nicht hören. Aber wenn wir dann kommen und Buße tun, dann sammelst du es dir auch wieder dorthin, gell? Das ist das, was du gesagt hast. Und so betet er zu ihm. Und betet dann wirklich, dass sie ihn wirklich noch sammeln. Und sagt dann, sie sind ja immer noch dein Volk, sie sind immer deine Knechte, du hast ja das nie wieder gerufen. Wir sind immer noch dein Volk. Und, ich finde es so spannend, wir sind nicht nur dein Volk, sondern du hast es schon erlöst. Aus was hast du es erlöst? Das ist spannend. Auch da wieder die Situation aus der Gefangenschaft in Ägypten. Das heisst, der Tempel, der symbolisch von der Rettung in diesem Sinne, ist ja genau das. Das heisst, der Nehemia rettet hier wirklich zu einem in dem Sinn bereits erlösten Volk. Das ist mir so wichtig. Darum sage ich, die Wiederherstellung spricht primär wirklich Menschen an, die den Herr schon kennen. Ist für alle anderen auch möglich, ist wichtig. Aber gleich braucht es den Anfang. Den braucht es einfach. Wir brauchen den Tempel im Zentrum von unserem Herz. Jesus Christus, als Herr und Heiland. Und nachher ist es möglich. Dann können wir einfach zurückkehren, oder? Und nachher betet er neunisch das Anliegen, dass er gehört wird. Ach Herr, lass deine Ohren aufmerken auf das Gebot deines Knechtes und auf das Gebet deiner Knechte, die von Herzen deinen Namen fürchten. Und da hast du wieder etwas Spannendes. He? Ich finde den Nachsatz wichtig. Mein Gebet und das Gebet von den anderen, die von Herzen deinen Namen fürchten. Was steht zur Furcht vom Herrn? Die Furcht des Herrn ist der Anfang der Erkenntnis, die Toren verachten Weisheit und Zucht. Salomo seine Sprüche. Oder? Und dann sagt er, hey, die Furcht vom Herrn. Der Herr anerkennen, wie er ist. Nicht Angst und Panik haben, es gibt keinen Grund. Wenn wir Menschen sind, die gerettet sind, müssen wir null Angst haben, Herr. Null. Null. Und wenn wir nicht gerettet sind, dann haben wir alle Grund, den Gag in der Hose zu haben. Aber wenn wir gerettet sind, ist seine Gnade das, was einfach für uns zählt. Und wir haben vor kurzem mal zum Thema Angst und so weiter. Ging wieder das rein. Wenn wir gerettet sind, gibt es keinen Grund, Angst zu haben vor dem Herrn. Wir haben es gehabt. Es ist einfach, Furcht ist nicht in der Liebe. Die vollkommene Liebe trägt die Furcht auch. Also Gott ist die Liebe. Das ist alles im gleichen Vers. Das ist 1. Johannes 4, 15 bis 17. 18 ist genau das drin. Das ist alles ganz concise, konkret, präzise zusammengefasst. Wir müssen keine Angst haben. Null Angst müssen wir haben vor dem Herrn. Null. Null, null, null. Dort passt der Daddy. Rein vom Ding her. Aber es lenkt mir einfach nicht, wie ich gesagt habe. Es gibt keinen Grund, Angst zu haben vor dem Herrn. Wenn wir ihn als Herr und Heiland anerkennen und versuchen, und ich sage versuchen, das lenkt schon, versuchen, den Weg richtig zu laufen. Das lenkt. Da gibt es keinen Grund, Angst zu haben. Und der einzige Grund, warum du Angst hast, ist, weil du findest, dass immer wieder Angst macht. Aber ab dem, was der Herr würde machen, dabei macht er es gar nicht. Wenn wir den Herr wirklich erkennen, wie er ist, haben wir keine Angst ab ihm. Aber Furcht ist gut. Ehrfurcht ist gut. Anerkennung ist gut. Und sagt er nicht, los doch auf die, die deinen Namen von ganzem Herzen fürchten. Und ich finde das spannend, oder? Die von Herzen deinen Namen fürchten. So wichtig. Wir sollen den Herrn wirklich achten und ehren in diesem Sinne. Und wenn wir das machen, dann können wir ihn wirklich bei Stürmen auch. Dann wird er auch nicht verrückt, gibt keinen Grund. Das hat er Nehemia gemacht. Er hat gestürmt und geschaut, was ist jetzt Sache von dem Herrn, oder? Und nachher, der letzte Satz, das ist eigentlich die Einleitung für das nächste Mal. Und lass deinem Knecht heute gelingen und gib ihm Gnade von dem Mann. Und das ist etwas Interessantes, das ist etwas ganz Wichtiges. Nehemia hat gewusst, dass er Gott braucht und dass er mit Gott muss gehen. Aber er hat auch gewusst, dass es spezifische Menschen gibt, die er braucht, für dass es funktioniert. Ganz wichtig. He? Gott macht es, aber er braucht immer Menschen dazu. Und er hat gewusst, ich muss bei dem Artaxerxes durchkommen. Ich muss bei dem König von Persien durchkommen. Weil wenn ich dort nicht durchkomme, ist der Kessel geflickt und meine Mission ist am Arsch. Sie ist vor Beginn beendet. Er hat gewusst, es muss mir bei dem Mann gelingen. Und das ist auch wichtig. Wenn wir unterwegs sind, dann muss der Herr drin sein. Und dann ist die Frage, welchen Mensch braucht es noch für dass ich die Wiederherstellung, die ich brauche, wirklich kann bewerkstelligen. Und es ist so zusammengefasst, ich habe das ganz kurz mit euch anschauen, geschrieben, jedes grosse Projekt im Reich Gottes und jeder Mensch ist ein grosses Projekt, nur ein kleiner Hinweis. Das habt ihr vielleicht schon gemerkt. Jeder Mensch ist ein grosses Projekt. Jedes grosse Projekt im Reich Gottes fängt mit einem aufrichtigen Anliegen an. Mit einem ernsthaften Herzensanliegen. Und nachher wird viel und aufrichtig gebetet. Im Wissen um den Herr, seine Stellung und das, was wir brauchen von ihm. Und wissen, welche Personen können unterstützend sein. Das ist das, was wir hier sehen. So hat der Nehemia sein Projekt angefangen. Er hat gewusst, dort muss etwas passieren. Ich habe echt ein Anliegen dafür. Und jetzt gehe ich zum Herr und bestürme ihn und rede mit ihm und höre, was er sagt. Und dann muss ich noch wissen, welche Personen ich auch noch muss entsprechend involvieren muss, damit das funktioniert und ich will machen. Und das ist der Anfang vom Weg von Nehemia auf Jerusalem. Nächstes Mal schauen wir, wie es weitergeht. Der Anfang ist extrem wichtig in unserem Leben auch. Wenn wir wiederhergestellt werden wollen, dann müssen wir ein Anliegen haben für das. Und nachher wirklich den Herr bitten. Amen.